Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 6. August und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute reinhört. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das Buch Esra, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 23 aus der Übersetzung Neues Leben. Der Altar wird wieder aufgebaut. Als der 7. Monat herankam, hatten sich die Nachkommen Israels in den Städten niedergelassen. Da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich daran, den Altar des Gottes Israels zu bauen. Sie wollten auf ihm Brandopfer darbringen, wie es im Gesetz Moses des Mannes Gottes vorgeschrieben war. Trotz der Bedrohung durch die anderen Bewohner des Landes errichteten sie den Altar wieder an seiner Stelle. Und sie opferten auf ihm das Brandopfer für den Herrn am Morgen und am Abend. Dann begingen sie das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist. Tag für Tag brachten sie die bestimmte Menge Brandopfer nach der Vorschrift dar. Jeden Tag die entsprechende Sache. Danach brachten sie die regulären Brandopfer dar, ebenso auch die zum Neumond und jene, die zu allen geheiligten Festversammlungen des Herrn gehören, sowie die für alle, die sich durch Spenden für den Herrn großzügig zeigten. Vom ersten Tag des 7. Monats an begannen sie, das Brandopfer für den Herrn darzubringen. Dabei hatte der Bau am Tempel des Herrn noch nicht begonnen. Das Volk baut den Tempel wieder auf. Und sie gaben den Steinmetzen und Handwerkern Silber. Die Sidoniter und Tyrer bekamen Essen und Trinken sowie Öl, damit sie Zedernholz vom Libanon über das Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Erlaubnis, die sie von Kyros, dem König von Persien, bekommen hatten. Und im 2. Jahr nach ihrem Kommen zum Haus Gottes in Jerusalem, im 2. Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Shealtiels, Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Rest ihrer Brüder, die Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Sie betrauten die Leviten, die 20 Jahre und älter waren, mit der Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn. Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne sowie alle Söhne von Juda traten wie ein Mann an, um die zu leiten, die am Haus Gottes arbeiteten. Dazu die Nachkommen Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt, und die Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel, und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Die Feinde der Israeliten wollen den Wiederaufbau des Tempels verhindern. Die Feinde Judas und Benjamins hatten gehört, dass die Verbannten dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel errichteten. Sie kamen zu Serubbabel und den übrigen Oberhäuptern der Familien und sagten zu ihnen: Wir möchten mit euch bauen, denn wie ihr halten auch wir uns zu eurem Gott. Wir haben ihm geopfert, seit Assarhaddon, der assyrische König, uns hierher gebracht hat. Doch Serubbabel, Jeschua und die übrigen Oberhäupter der Familien Israels sprachen: Es steht euch nicht zu, mit uns das Haus unseres Gottes zu bauen. Wir allein werden das Haus für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie König Kyros von Persien es uns aufgetragen hat. Und es geschah, dass die Bewohner des Landes alles taten, damit die Hände des Volkes von Juda schlaff wurden, um sie so vom Bauen abzuhalten. während der ganzen Regierungszeit von Kyros, dem König von Persien, bis zur Herrschaft von Darius, dem König von Persien, bestachen sie Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln. Die Opposition unter König Artasasta. Während der Herrschaft von Ahasveros, zu Beginn seiner Regierungszeit, verfassten sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Und in den Tagen Artasastas schrieben Bischlam, Mithridat und Tabiel mit dem Rest der Gefährten an Artasasta, den König von Persien. Und der Brief war in aramäischer Schrift verfasst und ins Aramäische übersetzt. Der Kanzler Rehum und der Schreiber Shimshai schrieben den folgenden Brief gegen Jerusalem an König Artasasta. Sodann Rehum, der Kanzler, und Shimshai, der Schreiber, und die übrigen ihrer Gefährten, die Richter und Schreiber und Verwalter, die Männer aus Erech, Babel und Susa, das sind Elamiter, und die übrigen Völker, die der große und edle Asenapar verschleppt und in der Stadt von Samaria und den übrigen Gebieten westlich des Euphrat angesiedelt hat. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn schickten. An Artasasta, den König, von deinen Dienern, dem Menschen, westlich des Euphrat. Dem König sei kundgetan, dass die Juden, die von dir zu uns heraufzogen, nach Jerusalem gekommen sind und diese aufrührerische und verstorbene Stadt wieder aufbauen. Sie vollenden die Mauern und bessern die Fundamente aus. Nun sei dem König kundgetan, wenn jene Stadt gebaut wird und die Mauern vollendet werden, dann werden sie keinen Tribut, keine Steuern und keinen Zoll entrichten. Dies wird den Königen sicherlich schaden. Da auch wir mit dem Salz des Palastes würzen, ist es uns unmöglich, die Schande des Königs mit anzusehen. Deshalb senden wir diese Nachricht und machen es dem König bekannt. Man soll in den Chroniken deiner Väter nachforschen. Dort in den Chroniken wirst du finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt ist, die Königen und Ländern schadet und in deren Mitte seit ewigen Zeiten Aufruhr gestiftet wird. Deshalb wurde diese Stadt zerstört. Wir lassen den König wissen, dass du, wenn jene Stadt gebaut wird und die Mauern vollendet werden, keinen Anteil mehr am Gebiet westlich des Euphrat haben wirst. Daraufhin sandte der König diese Botschaft. An den Kanzler Rehum, den Schreiber Shimshai und ihre Gefährten, die in Samaria und westlich des Euphrat wohnen, Friede. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, wurde mir Wort für Wort vorgelesen. Ich habe den Befehl gegeben und es wurde nachgeforscht und herausgefunden, dass jene Stadt sich seit ewigen Zeiten gegen die Könige auflehnte und eine Brutstätte des Aufruhrs und Abfalls war. Mächtige Könige haben über Jerusalem und die Gegend westlich des Euphrat geherrscht und Tribut, Steuern und Zoll erhalten. Nun gebt Befehl, jene Männer an ihrem Vorhaben zu hindern. Diese Stadt wird nicht aufgebaut, bis ich den Befehl erteile. Und seid vor Nachlässigkeit in dieser Sache gewarnt, damit den Königen kein Schaden entstehe. Sobald vor Rehum, dem Schreiber Shimshai und ihren Gefährten, die Abschrift des Briefes von König Artasasta verlesen worden war, eilten sie zu den Juden nach Jerusalem und behinderten sie mit aller Gewalt. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, aus der Übersetzung Das Buch. Worauf es ankommt. So war es auch damals, als ich zum ersten Mal zu euch kam, Schwestern und Brüder. Da kam ich nicht mit besonders wohlklingenden Worten oder einer besonderen Weisheit, als ich euch das große Geheimnis Gottes nahe brachte. Denn ich hatte mich dazu entschlossen, bei euch nichts anderes an Wissen aufzuweisen, außer Jesus, den Messias, und den dazu noch als jemand, der am Kreuz hingerichtet wurde. Und ich war damals bei euch in körperlicher Schwachheit und voller Furcht und Zittern. Meine Lehrunterweisung für euch und meine Darstellung der Jesusbotschaft geschah nicht mit überzeugenden Weisheitsworten, sondern war begleitet von klaren Zeichen und der Kraft, die der Gottesgeist bewirkt. Euer Vertrauen auf Gott sollte nicht auf der Weisheit von Menschen gründen, sondern auf der Kraft Gottes. Weisheit ist das, was wir reden, in der Tat, aber eben unter den Menschen, die wirklich erwachsen geworden sind. Dabei meine ich nicht die Weisheit dieser gegenwärtigen Weltzeit, auch nicht die Weisheit, die von den in diesem Zeitalter vorherrschenden Geistesmächten herkommt, die ja doch ihr Ende finden werden. Vielmehr sprechen wir von Gottes verborgener Weisheit, die in ein Geheimnis gehüllt ist. Diese Weisheit hat Gott schon vor Ewigkeiten festgelegt, und sie hat als Ziel, dass wir mit ihm in seinen wunderbaren Lichtglanz hineingenommen werden. Diese Weisheit hat keine der in dieser Weltzeit vorherrschenden Geistesmächte wirklich verstanden. Denn wenn sie diese Weisheit begriffen hätten, dann hätten sie ihn, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Nein, es ist genau so, wie es ja geschrieben steht. Das, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, und das, was noch nie in das Herz eines Menschen hineingekommen ist. Das sind die Dinge, die Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieb haben. Doch uns hat Gott das deutlich vor Augen geführt durch seinen Geist. Denn der Gottesgeist durchforscht alle Dinge, selbst die tiefsten Wirklichkeiten Gottes. Denn wer unter den Menschen kennt sich in den Angelegenheiten eines Menschen aus, außer dem eigenen Geist eines Menschen, der in ihm ist? Genau so ist es bei Gott. Keiner hat die Wirklichkeiten Gottes begriffen, außer ihm, dem Geist Gottes selbst. Doch wir haben ja nicht den Geist dieser Welt in uns aufgenommen, sondern den Geist, der aus Gott selbst herauskommt, damit wir all das begreifen, was Gott uns geschenkt hat. Das sind genau die Dinge, von denen wir sprechen, und zwar nicht mit Hilfe von erlernten Worten, einer rein menschlichen Weisheit, sondern in Worten, in denen uns der Gottesgeist unterrichtet hat. So erklären wir geistliche Dinge für Menschen, die vom Gottesgeist geprägt sind. Ein ausschließlich durch sein eigenes Ich geleiteter Mensch lässt die Angelegenheiten des Geistes Gottes nicht an sich heran. Sie sind für ihn unverständlich, Dinge, die er nicht begreifen kann, weil sie nämlich auf geistgewirkte Weise beurteilt werden müssen. Doch ein vom Geist Gottes geprägter Mensch kann alle Dinge beurteilen. Er selbst aber wird von niemand angemessen beurteilt. Das belegt auch diese Frage in Gottes Buch. Wer hat überhaupt die Denkweise Gottes, des Herrn, begriffen, sodass er ihn belehren könnte? Aber wir haben jetzt die Denkweise des Messias. Wir lesen Psalm 28 aus der Übersetzung Das Buch. Gottes Kraft und Gottes Schutz. Von David. Zum Herrn rufe ich, du mein Fels, wende dich nicht wortlos von mir ab. Denn wenn du nicht mehr mit mir sprichst, dann werde ich denen gleich, die in die Grube hinabsteigen. Höre doch mein lautes Flehen, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Reiße mich nicht fort mit den Gottesfeinden und mit denen, die Frevelhaftes tun, die zu ihrem Nächsten Friede sagen, doch in ihrem Herzen Böses planen. Behandle sie so, wie es ihrem Tun entspricht, nach der Bosheit ihrer Taten. Vergilt ihnen nach dem, was sie getan haben. Lass ihr Handeln auf sie selbst zurückfallen. Denn sie missachten das Tun des Herrn, die Werke seiner Hand. Darum reißt er sie nieder und baut sie nicht wieder auf. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist meine Kraft und mein Schutz, auf ihn vertraut mein Herz. So habe ich Hilfe erfahren. Da jubelt mein Herz und mit meinem Lied preise ich ihn. Der Herr ist die Stärke seines Volkes, Schutz und Halt ist er für seinen Gesalbten. Hilf doch deinem Volk, ja segne deinen Erbbesitz. Sorge für sie und trage sie bis in Ewigkeit. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche Kapitel 20 die Verse 24 und 25. Wie könnten wir den Weg, den wir gehen, begreifen? Es ist der Herr, der unsere Schritte lenkt. Es ist gefährlich, Gott ein vorschnelles Versprechen zu geben, ohne vorher die Kosten zu überschlagen. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in 5. Mose 4, Vers 9. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Und aus Offenbarung 3, Vers 3. Denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast, bewahre sie und kehre um. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört, denn wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.